So, unser Thema jetzt heißt Hingabe und Zerbruch. Der alte Mensch ist tot. Wissen wir das auch? Es wird ja so gesagt, wir kennen das, der alte Mensch ist tot. Ich habe aber doch den Eindruck, dass viele Christen das nicht wirklich verstanden haben, denn an der Stelle kommt dann oft der Widerspruch, indem jemand zum Beispiel sagt, ja, aber ich erfahre es doch täglich, dass er noch quicklebendig ist. Ja, wie jetzt? Ist er tot? Oder ist er nicht tot? Dann wird gewöhnlich auf Martin Luther verwiesen, der gesagt haben soll, ich habe zwar meinen alten Menschen bei der Taufe ertränkt, aber das Biest kann schwimmen. Ich weiß nicht sicher, ob er das so gesagt hat, wird so übermittelt jedenfalls. Auf jeden Fall enthält diese Aussage ein Irrtum. Der alte Mensch ist natürlich nicht bei der Wassertaufe gestorben, sondern bei der Wiedergeburt, klar. Bei der wir in Christus hineingetaucht wurden, in seinen Tod, mit seinem Tod eins gemacht worden sind. Das ist ja die wahre Taufe. Die Taufe heißt ja eintauchen oder untertauchen, Baptismo. Und bei der Wiedergeburt wurden wir hineingetaucht in Christus. Wir wurden mit ihm völlig eins gemacht. So wie das Wasser einen Menschen umschließt, wenn er ins Wasser eingetaucht wird, so wurden wir eins gemacht mit seinem Leben und mit seinem Tod, mit seinem Sterben. Und das wird ja dann in der Wassertaufe nur sinnbildlich nachvollzogen dann, indem man einen Menschen sozusagen ins Grab legt und dann wieder aufersteht, wenn wir sagen, bildlich gesprochen. Da fällt mir gerade etwas ein, das gehört nicht unbedingt hierher, aber was die Taufe betrifft, da waren zwei Freunde. Der eine war ein Pfarrer der Landeskirche, der andere war ein Freikirchler. Und die haben dann sich auch über die Taufe unterhalten und da ging es halt so hin und her, nicht? Und dann sagte schließlich der Bruder aus der Landeskirche, sagte, ach komm, das Ganze ist doch im Grunde, auf die Reihenfolge kommst du auch gar nicht wirklich an, oder? Er sagt, es ist wie beim Kaffee trinken, weißt du, ob man erst den Zucker reintut und dann den Kaffee oder erst den Kaffee und dann den Zucker, ist doch egal. Hauptsache beides kommt zusammen. Das sagt sein Freund. Er sagte, ja, du hättest recht, wenn die Bibel die Taufe mit Kaffeetrinken vergleichen würde. Nun aber vergleicht die Bibel die Taufe mit einem Begräbnis. Und da kommt schon darauf an, ob man erst gestorben ist und dann begraben wird oder erst begraben wird. Naja, man kann ja in der Frage, statt zu streiten, kann man sie ja auch mal ein bisschen lustig nehmen. Okay, aber was meint nun die Schrift mit dem alten Menschen? Der alte Mensch, das ist der Mensch, dessen Geist tot war für Gott, aber lebendig für Satan und für die Sünde. Und dieser Mensch ist tot, das habe ich schon vorher gesagt. Der Mensch, der ich vor meiner Bekehrung war, der bin ich nicht mehr, der werde ich auch nie mehr sein. Aber es ist wichtig, dass ich das weiß, denn nur dann wird es mich bestimmen können. 84 oder 83 war das schon, habe ich einen Bruder kennengelernt, der auch ziemlichen Einfluss damals hatte auf mein Leben. Das war der Begründer eines großen internationalen Seelsorgewerks, Charles Solomon. Und das war ein Amerikaner und der hat, wie Amerikaner sind ja da manchmal sehr flott, der hat das folgendermaßen ausgedrückt, er hat gesagt, die meisten Christen, die verhalten sich wie Hühner, denen man den Kopf abgehackt hat. Die laufen auch immer noch im Kreis herum und wissen gar nicht, dass sie schon tot sind. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass unser alter Mensch tot ist. Denn was ich denke, wird mein Leben prägen und bestimmen. Nicht die äußere Wirklichkeit, sondern meine Interpretation dieser Wirklichkeit bestimmt letztlich meine Erfahrung. Natürlich kann man nicht völlig an der Wirklichkeit vorbeidenken, außer wenn man paranoid ist. Aber letztlich wird es doch mal mehr oder weniger realitätsgerechtes Denken sein, was meine Erfahrung bestimmt. Und dazu möchte ich auch ein Beispiel geben, das ich mal in der Zeitung gefunden habe, das das sehr deutlich zeigt. Da stand Folgendes. Ohne zu wissen, dass er bereits nach einem Jahr freigesprochen worden war, hat ein Mann in Honduras 19 Jahre im Gefängnis gesessen. Der Bauer Adolfo Amado Sierra, einst wegen Diebstahls angeklagt und am Samstag aus der Haftanstalt entlassen, sei ein Opfer der Ineffizienz des Justizsystems des mittelamerikanischen Landes geworden. Der Mann war offensichtlich schlicht vergessen worden. Man stelle sich das mal vor. Nach einem Jahr hätte er eigentlich als freier Mann das Gefängnis verlassen können, saß aber 19 Jahre im Gefängnis. Was hat dem seine Erfahrung bestimmt? Die Realität? Nein, in Realität war er nämlich frei. Sein Denken über die Realität, sein falsches Denken. Er meinte, er sei immer noch zu Recht im Gefängnis. Und so ist es eben. Unser Denken ist entscheidend und bestimmt unsere Erfahrung. Darum ist es ja so wichtig, auch in der Seelsorge, dass wir bei den Menschen ihr Denken in die richtige Richtung bringen, dass wir es in die Richtung der Wahrheit bewegen, dass wir Lüge aufdecken und der Wahrheit ersetzen, weil sonst wird ihre Erfahrung nicht stimmen. Wie verhält es sich aber nun mit dem Fleisch des Christen? Jetzt kommen wir zu diesem Punkt, der schon mal angesprochen war. Es ist definitiv falsch, wenn wir bei einer fleischlichen Reaktion sagen, das war mein alter Mensch. Nein, es war mein Fleisch. Es war nicht mein alter Mensch, es kann nicht mein alter Mensch gewesen sein, denn der ist tot. Also, wenn er tot ist, dann kann er letztlich mein Leben nicht mehr bestimmen. Das war mein Fleisch. Das müssen wir auseinanderhalten. Es ist immer falsch zu sagen, das war mein alter Mensch. Mein alter Mensch existiert nicht mehr. Über den brauche ich auch nicht mehr reden. Aber über mein Fleisch muss ich noch reden. Das ist nämlich die Wesensart des alten Menschen, die uns noch anhaftet. Der alte Mensch ist tot, aber er hat uns sein Wesen hinterlassen, das Fleisch. Und nun haben wir beides in uns, die Wesensart des alten Menschen und die Wesensart Christi. Und die Frage ist ja, welche Wesensart gestatten wir, unser Denken und Handeln zu bestimmen? Ich würde es an einem Beispiel zeigen, ein Beispiel meiner Großmutter. Meine Großmutter, meine Familie stammt ja aus Südtirol und ich bin zwar in Deutschland aufgewachsen, aber meine Eltern sind aus Südtirol, die ganze Familie. Und meine Großmutter, die ist da in einem ganz abgelegenen Tal, irgendwo in der Nähe von Cortina d'Ampezzo aufgewachsen, hat sie gelebt. Und völlig abgeschiedene Gegend, die Leute lebten da noch sehr, sehr einfach und schlicht. Die haben erst vor einigen Jahren überhaupt erstmal Strom bekommen dort. Auf jeden Fall hat sie mir Folgendes so ein bisschen geschildert von ihrem Leben da. Die haben gesagt, zum Beispiel haben die nur zweimal im Jahr Brot gebacken. Die haben so Fladenbrote gemacht, gell? Die haben nur aufgeschichtet, die wurden dann knochenhart. Die sind nicht verschimmelt, ja? Aber die waren richtig hart. Und dann hat man die halt in Kaffee eingebrockt. Ja, sagte ich ihnen, ja gut, da kann das schon vorkommen, dass dann oben auf dem Kaffee die Mehlwürmer schwammen, aber die hat man halt abgeschöpft und man hat sich dann trotzdem schmecken lassen. Und dann hat sie gesagt, wenn die Leute von der Arbeit kamen, dann haben sie sich hingesetzt in der Mitte des Tisches, so ein großer Topf, und dann hat man seinen Löffel hier rausgeholt und dann hat man geschöpft und alle aus einem Topf. Danach abgelegt und wieder hier rein, erledigt. Wozu brauchen die eine Geschirrspülmaschine oder wozu brauchen sie Strom? Ja? Also das Leben war sehr schlicht, sehr einfach. Meine Großmutter hatte 10 Kinder, hat einige Kinder schon sehr früh auch verloren, hat 2 Weltkriege mitgemacht. Und naja, sie hat also viel Entbehrung eigentlich auch erlebt und ein Mensch, der so aufwächst, ist davon geprägt. Und eine typische Prägung war die, dass sie nichts wegwerfen wollte und konnte, was man irgendwann nochmal verwenden könnte. Es könnte eine schlechte Zeit kommen und dann könnte es sein, man braucht das vielleicht noch. Also jedes Stückchen Stoff und jeder Knopf und was weiß ich alles wurde fleißig aufgehoben. Und da hat sich viel angesammelt. Als mein Großvater gestorben war, ist meine Großmutter zu uns gezogen und hat sie das ganze Graffel mitgebracht. Am liebsten hätten wir gleich einen Container bestellt und hier entsorgt. Ja? Aber das wäre nicht möglich gewesen. Meine Großmutter hätte das nicht zugelassen. Ihr war das ja wertvoll. Als sie dann gestorben war, dann konnten wir das tun. Dann haben wir tatsächlich einen Container bestellt, alles da reingekippt. Da war nicht viel Brauchbares bei. Nun, ich vergleiche jetzt mal meine Großmutter mit dem alten Menschen. Meine Großmutter hat uns etwas hinterlassen, nicht? Das ganze wertlose Zeug hat sie uns hinterlassen. Das war ihre Hinterlassenschaft. Zu Lebzeiten hätten wir da nichts machen können. Ja, das war nicht möglich. Zu Lebzeiten des alten Menschen hätten wir keine Chance gehabt, gegen das Fleisch in irgendeiner Weise aufzutreten. Überhaupt keine. Wir waren Sklaven der Sünde, hatten gar keine Chance, gegen die Sünde zu bestehen. Aber nach dem Tod meiner Großmutter, da konnten wir das tun, konnten wir das wegtun, ihre Hinterlassenschaft. Jetzt die Frage ist, wie gehen wir jetzt mit dem Fleisch um? Das Fleisch ist die Hinterlassenschaft des alten Menschen, der ist gestorben. Das hat er uns aber hinterlassen. Wir hätten jetzt zum Beispiel denken können, es könnte eine schlechte Zeit kommen, vielleicht brauchen wir das dann vielleicht noch. Und dann hätten wir alles aufbewahrt und würden immer noch auf dem Zeug sitzen. Die Frage ist, ja, entscheiden wir uns dafür, sagen wir, das gehört nicht zu uns, das ist, ja, dieses Fleisch ist nicht, gehört nicht zu mir, das ist eine Hinterlassenschaft des alten Menschen. Weg damit, ja, Container rein. So einfach geht es natürlich nicht, ist schon klar. Aber wichtig ist, dass wir begreifen, wir haben nicht die Aufgabe, das Fleisch zu verbessern. Das ist eine unlösbare Aufgabe. Paulus sagt in Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Nichts. Wo nichts Gutes wohnt, lässt sich nichts Gutes finden. Da lässt sich auch an nichts anknüpfen. Es geht nicht um Besserung, es geht um eine neue Schöpfung. Darum lautet die Aufforderung an uns, Galater 5, 16, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Leider hängen wir aber doch zu sehr noch an der Hinterlassenschaft des alten Menschen. Aber merken wir uns eines, wir sind nicht aufgerufen, die Nachlassverwalter des alten Menschen zu sein. Ich bin dem Fleisch nicht mehr Schuldner, dass ich ihm willfährig sein müsste, sagt Paulus, Römer 8, Vers 12. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Weil es nicht zu mir gehört. Ich bin dem nicht Schuldner. Das gehört nicht zu mir, es gehört zum alten Menschen, der nicht mehr lebt. Ganz Hingabe. Was ist das? Hingabe ist ja so ein Wort, das wir alle kennen und wir wissen auch was grundsätzlich, was damit gemeint ist. In der Bibel finden wir es nicht, aber das sagt noch gar nichts. In der Bibel finden wir manche Worte nicht, mit denen wir uns beschäftigen, das ist nicht entscheidend wichtig. Das Wort Seelsorge gibt es zum Beispiel auch nicht in der Bibel, aber das, was wir meinen damit, das finden wir schon. Und so finden wir auch Hingabe. Wir finden sehr schöne Beispiele für Hingabe. Wir finden also ganz klare Aussagen dazu. Es geht darum, dass wir unser Leben an Christus hingeben, unser Ego, das sich als Nachlassverwalter des alten Menschen aufspielt und dem Fleisch jeden Raum gibt, muss ans Kreuz. Was ist also gemeint mit dem Wort ganz Hingabe? Wie dieser Satz schon ausdrückt, geht es um einen Herrschaftswechsel, womit wir beim Thema wären. Römer 12, 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Unsere Leiber darstellen wird auch übersetzt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das Wort, das in Darstellung oder darbringen übersetzt wird, heißt auch bereitstellen, zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich eine gute Übersetzung. Zur Verfügung stellen. Unsere Leiber zur Verfügung stellen. Das ist Hingabe. Das ist gemeint. Das Wort Hingabe ist leider durch eine falsche Vorstellung belastet. Vielfach hatte man nämlich einen Menschen vor Augen, der sich für Gott abrackert und auspowert bis zum Letzten. Man meinte, das sei Hingabe. Darum geht es überhaupt gar nicht. Das ist überhaupt nicht das, worum es geht bei Hingabe. Als Beispiel dafür wird 2. Korinther angeführt, wo Paulus sehr anschaulich beschreibt, wie er um des Evangeliums willen in äußerste Grenzsituationen geführt wurde. Ist das Hingabe? Ich würde sagen, es kann im Einzelfall die Folge einer Hingabe sein. Die Folge einer ganzen Hingabe. Bei Paulus war die ganze Hingabe schon längst vorhanden. Ohne sie hätte er die schweren Prüfungen gar nicht bestanden. Also das für Gott sich einsetzen, ganz einbringen und so weiter, das ist nicht die Hingabe. Das ist sehr häufig und kann, je nachdem, was Gott von uns will, kann Auswirkung sein, kann Folge sein. Hingabe ist eine andere Sache. Für die ganze Hingabe steht im Alten Testament das Brandopfer. Das Tier wurde vollständig verbrannt, nichts blieb davon übrig außer Asche. Das Brandopfer stellt die völlige und rückhaltlose Hingabe unseres Herrn Jesus dar. Er hat nichts zurückbehalten, er hat uns vorgelebt, was ganz Hingabe heißt. Wann immer durch den Priester ein Brandopfer dargebracht wurde, stellte es die Vereinigung mit dem lebendigen Gott durch das Sühneopfer des Herrn Jesus dar. Der Opfernde musste auch seine Hand auf das Opfertier legen und brachte damit zum Ausdruck, dass er sich mit diesem Tier identifizierte. Eigentlich müsste ich sterben, ich habe gesündigt, aber dieses Tier stirbt jetzt an meiner Stelle. Diese Tatsache, dass ich anerkannt habe, dass ich eigentlich den Tod verdient hätte, schließt nun aber auch ein, dass ich jetzt auch kein Lebensrecht mehr habe. Wenn ich doch leben darf, dann nur, weil es mir von Gott aus Gnade geschenkt worden ist. Übrigens geht es bei der Ganzhingabe im Prinzip um nichts anderes als bei der Bekehrung. Das muss auch nicht verwundern, die Bekehrung ist ja auch ein Akt der Hingabe. In beiden Fällen fand eine Identifikation statt. Ähnlich wie bei dem alttestamentlichen Opfer des Priesters, der die Hand auf das Opfertier legte, ist ja ein Akt der Identifikation. Deswegen ist ja Handauflegung eine problematische Sache, auch heute, die man sich sehr gut überlegen muss, wo man das praktiziert, weil es immer eine Identifikation darstellt. Wenn wir einen Missionar aussenden in der Gemeinde, dann legen wir Hände auf, aber nur deswegen, weil wir uns mit diesem Auftrag identifizieren, weil wir sagen, wissen, das können wir auch sehen, dass das von Gott ist, dass er in die Mission gehen soll. Sonst sollte man das lieber bleiben lassen. Das setzt ja voraus, dass man den anderen kennt. Wie soll man sich sonst identifizieren können? Man kann nicht fremden Leuten, beliebigen Leuten Hände auflegen. Das ist ein Unding. Aber wie gesagt, ein Akt der Identifikation war die Bekehrung. In Bezug auf die Bekehrung könnte man das so formulieren: Ich mache mich durch Glauben eins damit, dass Christus für mich gekreuzigt ist. Das ist ein Fakt. Christus für mich gekreuzigt. Und jetzt identifiziere ich mich mit der Sache, indem ich sie für mich persönlich in Anspruch nehme und mich im Glauben damit eins mache. Das wird sehr schön übrigens in Jesaja ausgedrückt, diese Identifikation, wenn es heißt, unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, durch seine Striemung ist uns Heilung geworden. Merken wir das, wie hier diese Identifikation drin steckt, nicht? Er um meinetwillen. Das ist ja genau dieser entscheidende Punkt, der dem religiösen Menschen irgendwie fehlt. Ich kenne viele, wir kommen aus dem katholischen Umfeld, ja, 90% unserer Gemeindeglieder sind ehemalige Katholiken. Und da gibt es viele Menschen, die eigentlich durchaus bewundernswert ihren Glauben leben und doch haben sie keine persönliche Beziehung zu Gott. Warum? Es fehlt ihnen genau an dem. Es hat ihnen ja niemand gesagt, dass es darauf ankommt. Dass man für sich persönlich das in Anspruch nehmen muss. Sie können das Glaubensbekenntnis runter sagen. Perfekt, Sie glauben dran auch, was da gesagt wird. Aber Sie haben es nie für sich in Anspruch genommen. Sie haben sich nicht damit identifiziert. Für mich ist Christus gestorben. Nicht einfach nur, Christus ist gestorben für die Welt. Nein, für mich. Und solange das nicht der Fall ist, wird das für mich nicht wirksam. Bei der Ganzhingabe ist es auch ein Akt der Identifikation. Hier heißt es, ich mache mich durch Glauben eins damit, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Das ist ja die andere Seite der Medaille. Nicht das eine, man könnte sagen, das wäre die objektive Seite des Kreuzes und das wäre die subjektive Seite des Kreuzes. Das ist natürlich ein Kreuz, das gehört zusammen. Christus ist gekreuzigt für mich, aber ich bin auch mit ihm gekreuzigt. Das haben wir bei der Bekehrung verstanden. Haben wir das auch verstanden? Leider fällt das meistens auseinander. Es müsste nicht sein. Es könnte durch entsprechende Verkündigung auch sein, dass jemand das sozusagen im Doppelpack versteht und annimmt. Das wäre optimal. Dann würde er, behaupte ich, viel anders im Glauben vorangehen und wachsen. Kommt seltener vor, aber kommt vor. Aber da dauert es manchmal, bei mir hat es 10 Jahre gedauert, bis bei mir der Groschen diesbezüglich gefallen ist. Und bei manchen fällt er nie. Leider. Die Tatsache, dass ich mit Christus gestorben bin, bedeutet, dass ich als der, der ich einmal vor meiner Bekehrung war, kein Lebensrecht mehr habe. Alle Menschen sind tot. Das gilt es im Glauben anzunehmen, setzt voraus, dass ich bereit bin, mein Ego in den Tod zu geben. Dieses Ego, das ja dem Nachlass des alten Menschen, dem Fleisch, ein Lebensrecht einräumen möchte. Hingabe, das deutsche Wort ist ja schon interessant, sagt hingeben, etwas geben, hat also zu tun mit geben, mit loslassen, was man gibt, muss man loslassen, ist mit Opfer verbunden. Opfer ist eine Gabe, ein Geschenk, das aus Liebe gegeben wird und dem Gebenden etwas kostet. War zum Beispiel die Gabe seines Sohnes die Hingabe des Abraham? Das ist ja ein wunderbares Beispiel für Hingabe, nicht? Wie Abraham seinen Sohn bereit war zu opfern dort am Moria. War das die Hingabe des Abraham, dass er seinen Sohn dort festgebunden hat und das Messer erhoben hat? Nein, nein. Es war die Gabe seines Lebens, inklusive seines Sohnes, was er schon lange vorher Gott gegeben hat. Und dass er dann bereit war, das auch nach wirklich zu vollziehen, das war Beweis und Ausdruck seiner Hingabe. Okay? Also nicht die Opferung war die Hingabe, sondern die Hingabe war hier im Herzen schon vollzogen. Und die zeigt sich dann, wenn man gefordert ist, konkret, dann zeigt sich diese Hingabe, wird sie sichtbar. Gott wollte sehen. Er wollte es sichtbar machen. Er wollte sehen, diese Hingabe von Abraham. Deswegen sagt er zu ihm, er soll das tun. Und als er das Messer erhoben hatte, nicht dann erst hat Gott eingegriffen durch den Engel und sagt, Abraham, Abraham, tue ihm nichts. Ja. Das müssen wir unterscheiden. Wir nehmen an, ich will mal an einem Beispiel das ein bisschen deutlicher machen, was Hingabe ist. Wir nehmen einfach mal an, wir wollen Gott unsere Hingabe bekunden, indem wir ihm einen Brief schreiben, eine Erklärung. Eine Erklärung mit folgender Überschrift. Ich erkläre mich hiermit verbindlich und in aller Form zu folgendem bereit. So, jetzt müssen wir Eintragung machen, das unterschreiben und dann Gott überreichen sozusagen, damit... Bildlich wollen wir mal zeigen, was Hingabe ist. Okay? Was könnte man da eintragen? Nun, wenn man sich jetzt mal vorstellt, was ein Missionar, der ist wie der Hudson Taylor, was der Gott hingeben musste, das war eine ganze Menge, um so einen Dienst zu tun. Der musste seine berufliche Karriere aufgeben, zum Beispiel. Er war Arzt, der hätte in England auch ganz gut verdienen können. Er musste seine finanzielle Unabhängigkeit aufgeben, er war abhängig von Spenden anderer Menschen. Ja, auch seine Gesundheit musste er gewissermaßen dem Herrn in die Hand geben, denn ja, das war ja eine nicht gerade die gesündeste Sache damals, ins Innere Chinas zu gehen. Familiäre Bindungen auch zum Beispiel. Er musste seine Heimat verlassen, ja, familiäre Bindung loslassen. Freizeit, Hobby könnte man vielleicht anführen, Sicherheit des Lebens, nicht und so weiter. Man kann sich manches denken, was man hier eintragen könnte, was, womit wir jetzt Gott unsere Hingabe bekunden. Wird bei jedem vielleicht etwas anderes sein. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben das so schön ausgefüllt und jetzt kommt die Unterschrift drunter. Okay, und jetzt geben wir das Gott. Das ist Hingabe. Ja, ich will das gar nicht bestreiten, dass es Hingabe ist. Diese Hingabe hat Hudson Taylor praktiziert. Aber die hat ihn auch an den Tiefpunkt gebracht. Die hat ihn auch dahin zum Burnout gebracht, sagt man heute. Ne? Dahin gebracht, dass er am Ende geistig, seelisch und körperlich am Boden war. Und was hat er denn kapiert dann? Er hat ja gemerkt, irgendwas muss doch da faul sein an meiner Hingabe. Ja, etwas war faul. Denn Gott hat ihm klar gemacht, schau mal, ich verstehe, ich meine mit Hingabe was anderes. Machen wir es nochmal von vorne. Hudson Taylor hat begriffen, nein, nicht ich mache hier die Eintragung. Ich unterschreibe, Blanko. Und diesen Brief gebe ich Gott und sage ihm, hier ist schon alles, hier ist schon die Unterschrift drauf. Du kannst die Eintragung machen, was immer du willst, ist deine Sache, ich habe unterschrieben. Okay? Das ist gemeint mit ganz Hingabe. Denn solange ich bestimme, was Gott haben kann, bin ich es, der das eigene Leben regiert und bestimmt. Ich entscheide darüber, was Gott haben kann und was nicht. Aber das will Gott nicht, er will mich haben, brutto, mit allem anderen zusammen, mich. Das heißt, dass ich mein Herrschaftsrecht aufgebe über mein Leben, dass ich mein Leben ausliefere und nicht mehr dreinrede und sage Gott, das und das, aber das ja nicht. Ja. Bin bereit für dich in die Mission zu gehen, aber bitte nicht an Nordpol, nicht zu den Eskimos, denn mich friert es hier schon immer so. Oder was weiß ich, ja. Ich könnte sagen, nicht nach Norddeutschland, das ist mir zu flach, ich liebe die Berge, du weißt es, ja? Schick mich lieber dahin, wo noch höhere Berge sind, vielleicht ins Wallis. Da wäre ich schnell bereit hinzugehen. Aber nach Norddeutschland müsste ich mich sehr gründlich prüfen, ob das von Gott ist. Ja, wir haben da so unsere Vorstellung. Aber das passt nicht dazu. Also Ganzhingabe heißt, sein ganzes Leben preisgeben, loslassen, hingeben. Gott sucht nicht unsere Leistung, Gott sucht unser Herz. Im Zentrum, an der Schaltstelle unseres Lebens möchte er seinen Regierungssitz haben. Zerbruch des Selbstlebens. Psalm 51, 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, oh Gott, nicht verachten. Also in diesem Wort wird schon eines deutlich, nämlich, dass Opfer und Zerbruch irgendwie zusammengehören. Ich kann nicht meine Autonomie festhalten auf der einen Seite und gleichzeitig von Ganzhingabe reden. Ganzhingabe heißt nicht zuletzt, dass ich aufhöre, selbst leben zu wollen, dass ich bereit bin, den Thron meines Lebens zu räumen und ihn Christus zu überlassen. Und erst wenn ich das getan habe, dann kann ich mit Paulus sagen, denn das Leben ist für mich Christus. Das Leben ist für mich Christus. Oder Kolosser 3, 4, Christus unser Lebens. Das haben wir an die Frontwand unserer Gemeinde hingeschrieben. Jesus Christus unser Leben. Das kann ich dann sagen. Wisst ihr, dieses ungeborene kleine Kind im Bauch der Mutter, das könnte im Prinzip sagen, Leben ist für mich Mama, oder? Außerhalb von Mama gibt es gar kein Leben. Leben ist für mich Mama. Aber genau in diesem Sinne müssten wir sagen, Leben ist für mich Christus. Außerhalb von Christus ist für mich kein Leben. Ich bin in Christus. So wie das Ungeborene im Leib der Mutter. Das ist einerseits eine geistliche Realität, andererseits aber auch eine Aussage des Glaubens. Eine Aussage des Glaubens. Es sind immer zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die geistliche Realität, die besteht, ob ich daran glaube oder nicht. Ja. Das andere ist der Glaube. Der Glaube macht sich die geistliche Realität zunutze. Er nimmt sie für sich in Anspruch. Auswirkungen hat die geistliche Realität erst dann, wenn wir sie im Glauben in Anspruch genommen haben. Durch Glauben. Aus Glauben durch Glauben, sagt Paulus. Anders geschieht nichts. Aber der Glaube muss sich auf geistliche Realitäten stützen, nicht auf irgendwas, was ich mir zurechtgesponnen habe. Das ist natürlich schon auch wichtig. Dieser Mann, der kommt bei seiner Arbeit ganz schön ins Schwitzen. Ist es nicht so, auch wir kommen ganz schön ins Schwitzen, wenn es darum geht, unser Ego aufzubauen? Wenn irgendwo etwas abgebröselt ist, dann sind wir rasch dabei, es wieder zu restaurieren. Eine enorme Energie wird eingesetzt. Wie unser Ego wird angegriffen, sei es, dass man uns nicht beachtet oder nicht versteht oder falsch beschuldigt oder was auch immer, reagieren wir gleich vehement, um unser angekratztes Selbst wieder zurechtzurücken. Da geht es doch gar nicht unbedingt um die objektive Wahrheit. Es geht einfach darum, dass wir unser selbstgestricktes Bild von uns selbst aufrechterhalten können und dass die anderen auch daran glauben. Diese Frau löst Kreuzworträtsel und sie fragt ihren Mann, Weltmacht mit 3 Buchstaben. Der?
Ich.
Ich. Seine Unabhängigkeit, seine Autonomie ist das Heiligtum des Menschen, das er mit Zähnen und Klauen verteidigt. Er möchte sein Leben selbst regieren. Er verfolgt seine eigenen Ziele. Wenn ihm jemand etwas in den Weg stellt, wehe dann. Er hat seine Wünsche, erwartet ganz selbstverständlich davon, dass die anderen zur Erfüllung ihrer Wünsche, seiner Wünsche beitragen. Oder sie doch wenigstens nicht blockieren. Er hat seine Gewohnheiten und niemand soll sich unterstehen, sie ihm streitig zu machen. Seine Bedürfnisse stehen oben an. Er vertraut auf seine Kraft, seine Fähigkeiten. Wenn seine egozentrischen Strebungen blockiert werden, dann wird er wütend und böse auf seine Mitmenschen. Dann hadert und rechtet er mit Gott. Und wenn er mit seinen Kräften und Fähigkeiten am Ende ist, dann ist ihm letztlich oft nicht selten jedes Mittel recht, um sich wieder aufzurappeln und doch mit seinen Problemen alleine fertig zu werden. Das ist kurz formuliert und das ist unser Ego, unser Ich. Das Ego ist das Hauptproblem des Menschen aus Gottes Sicht. Der Mensch sieht es natürlich schon anders, klar. Wir sollen uns entäußern, so wie er sich entäußert hat. Der Herr Jesus hat sich entäußert. Ne? Das fällt uns allerdings sehr schwer. Ne? Es widerstrebt unserem ungebrochenen Ich total, sich selbst zu entäußern, auf die eigenen Kräfte und Fähigkeiten zu verzichten. Wir haben es von Kindheit auf gelernt, uns selbst zu behaupten. Und dann, wenn unser Selbstbewusstsein mal angeknackst ist, ja, immer dann rappeln wir uns halt wieder hoch. Wir wollen gute Christen sein, wir mühen uns ab, christliches Leben aus uns selbst zu produzieren, merken gar nicht, dass wir damit unserem Herrn im Wege stehen. Wie sollte es richtigerweise sein? An der Stelle zitiere ich mich mal ausnahmsweise selbst. Ich habe es in einem Rundbrief mal so formuliert, ich kann es mit freier Sprache nicht besser sagen. Ich habe geschrieben, gewissermaßen soll mein Ego vor dem Thron meines Lebens in demütiger Beugung auf dem Angesicht liegen, während Jesus Christus auf dem Thron sitzt und sein Wesen und seinen Willen durch meine Glieder hindurch zum Leben bringt. Kann Christus sein Wesen durch uns leben und sichtbar machen? Wenn ja, wird Gott dadurch geehrt. Genau das ist es, kurz und prägnant formuliert. Unser Ich ist vergleichbar mit einem achtarmigen Monster, das uns mit seinen Armen umklammert hält. Ich nenne es das achtarmige Monster mal, unser Ego. Man kann es auch Fleisch nennen, das ist identisch. Und ich meine damit nicht unsere Persönlichkeit oder Individualität, die ja von Gott gewollt ist, sondern unser autonomes Ich-Leben, das, was die Bibel Fleisch nennt. Alles das eben, was sich Gottes Willen nicht unterordnet. Es geht also um unsere eigenmächtigen Pläne zum Beispiel. Pläne haben ist nicht falsch, ja? Aber wir sollten doch etwas beachten, nämlich was in Jakobus 4,15 so formuliert wird: Wenn der Herr will und ich lebe, wollen wir dies oder das tun. Ja? Wenn der Herr will und ich lebe. Unsere eigenmächtigen Rechte, Menschen gegenüber kann man natürlich schon gesetzlich verbriefte Rechte einfordern, manchmal ist es auch da besser, auf Rechte zu verzichten, aber Gott gegenüber haben wir kein Recht. Das müssen wir begreifen. Ziele, wir haben immer zu fragen, auch ob unsere Ziele nicht denen, die Gott mit uns hat, entgegenstehen. Gottes Ziele müssen Vorrang haben. Unsere eigenmächtigen Ansprüche, unsere Ansprüche sind oft maßlos, besonders in unserer Wohlstandsgesellschaft. Viele leben doch nach dem Motto, Bescheidenheit ist eine Zier, aber besser geht es ohne ihr. Erwartungen, wir erwarten manchmal von Menschen etwas, was wir selbst nicht mal bereit wären zu tun. Und wir erwarten von Gott etwas, was er nie verheißen hat. Unsere eigenmächtigen Lüste. Des Fleisches Lüste sind ein starker Motor für die Sünde, sind immer darauf gerichtet, das Streben des Fleisches zur Geltung zu bringen. Unsere Wünsche, Wünsche haben es ja auch nichts Schlechtes, aber leider sind sie oft sehr eigensüchtig, sind darauf ausgerichtet, die Herrschaft unseres Ichs zu festigen. Und nicht zuletzt unsere Gewohnheiten, auch unsere Gewohnheiten, unsere guten Gewohnheiten sind auch nicht immer neutral, vor allem dann nicht, wenn wir uns von ihnen abhängig machen. Und das kennt ihr so ein bisschen alle, worum es eigentlich geht bei diesem Ego, bei diesem Ich, das ich hier meine. Nicht, wir müssen immer das hier mit einbeziehen, meine Eigensüchtigen oder Eigenmächtigen. Das ist ja alles nichts Schlechtes an sich, ne? Also es wird schlecht in dem Moment, wo ich darüber regiere und bestimme und sage, das will ich. So muss es sein. Lass Gott hier nicht reinreden. Ich will es noch ein bisschen deutlicher machen, worauf beziehen sich diese Ziele, Pläne, Erwartungen, Rechte, Ansprüche, Wünsche, Liste. Ich habe es kurz mal ausformuliert, möchte das vorlesen. Es handelt sich um typische Erwartungshaltung des ungebrochenen Ichs. Das eine oder andere werden wir auch aus unserem Leben kennen. Also der Christ, der sein Ego regieren lässt, der möchte über sein Leben, sein Tun und Lassen selbst bestimmen. Er lässt sich deshalb nicht von anderen in seine Belange dreinreden. Und daher kann er auch weder Rat noch Kritik annehmen. Er erwartet, dass man ihm Respekt und Achtung entgegenbringt, ihn gebührend beachtet und bewundert. Wehe, er wird übersehen oder übergangen. Er meint, ein Recht darauf zu haben, gerecht behandelt und nicht übervorteilt zu werden. Wenn es doch geschieht, kämpft er mit allen Bandagen für sein Recht. Er erwartet, dass man ihm für seine Bemühungen Dankbarkeit entgegenbringt. Wenn sie ihm aber versagt wird, ist er eingeschnappt und gekränkt, zieht sich vom anderen zurück. Und schließlich möchte er gesund sein, von Leiderfahrung möglichst verschont bleiben. Kommt es doch, hat er einen berechtigten Groll gegen Gott. So wie der Prophet Jona, nicht? Als der Rizinus verdorrt war, als ihm heiß wurde auf dem Kopf, nicht? Da hat er so, ich kann mir ihn gut vorstellen, jedenfalls so richtig im Bogen stampft wie ein trotziges Kind und sagt, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Ja, das ist so das Ego. Mit Recht bin ich zornig. Nehmen wir einfach mal an, ganz theoretisch. Alle meine Ziele werden dem einen Ziel untergeordnet, das Gott mit mir hat, dass ich etwas sei zum Lob seiner Herrlichkeit. Nehmen wir an, alle meine Pläne und Erwartungen stünden unter der Maxime, so Gott will und ich lebe, werde ich dies und das tun, wird dies und jenes geschehen. Nehmen wir an, alle meine Rechte und Ansprüche hätte ich unter das Kreuz gelegt, weil ich weiß, dass der Herr Jesus dort meine Rechte aufgekauft hat. Und nehmen wir an, alle meine Wünsche stünden unter dem Motto des Paulus, der sagen konnte, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie ich es finde. Ich kann niedrig sein und hoch sein, ich kann mir alles und jedes vertrauen, ich kann beides satt sein und hungern, übrig haben und Mangel leiden. Und alle meine Lüste konzentrierten sich auf die eine Lust, die Lust am Herrn, von der im Psalm 37, Vers 4 die Rede ist. Stellen wir uns das mal vor, es wäre so. glauben wir nicht, dass das gewaltige Auswirkungen hätte auf unser Leben, dass sich das sehr vieles verändern würde, müsste ich dann immer gleich hochgehen wie eine Rakete, wenn mal irgendeiner mir quer kommt, wütend reagieren, wenn sich jemand etwas in den Weg stellt, dass ich meine Ziele nicht erreichen kann. Müsste ich dann, wenn jemand mich übervorteilt vielleicht oder respektlos behandelt und so weiter, immer gleich selbst entsprechend ungerecht reagieren oder in Verzweiflung fallen, wenn ich mal einen Verlust erleide, Groll, Bitterkeit aufbauen. Müsste das noch sein? Müsste ich mich selbst bemitleiden, gekränkt reagieren, resignieren, hadern, für mein Recht kämpfen, mich beleidigt zurückziehen? Das alles, denke ich, sind Auswirkungen des ungebrochenen Ichs. Das alles würde wegfallen. Und ich glaube, das würde große Auswirkungen auf unsere menschlichen Beziehungen haben. Ohne Zweifel. Manche Ehe würde dann nicht zu Bruch gehen, mit Sicherheit nicht, müsste nämlich nicht, wenn das nicht das Problem wäre. Das Ego ist das Problem des Menschen, müssen wir begreifen. Das ist das eigentliche Problem. In der Seelsorgeschulung, da arbeite ich sehr gründlich heraus und mache deutlich, dass die seelischen Konflikte und Probleme, die manche Krankheiten, was man als Krankheiten bezeichnet, manches ist ja wirklich Krankheit, gibt es ja, aber manches einfach auf das Ego zurückzuführen sind. Und dass es die Lösung darin finden würde, dass man bereit wäre zu einer ganzen Hingabe an Christus. Da könnten wir uns 90% aller seelischen Probleme ersparen, behaupte ich. Ja? Das heißt, wir würden vielleicht nur noch von solchen psychischen Krankheiten betroffen sein, die ihren Ursprung im Körper haben. Und selbst die würden noch einen milderen Verlauf nehmen, auch das habe ich beobachten können. Bei Leuten mit einer endogenen Depression, dass das wesentlich besser verläuft, wenn sie bereit sind, wirklich Christus seinen Platz im Leben einzuräumen. Und dann würden wir mehr von dem erfahren, was wir mit Lebensglück meinen. Denn Lebensglück kann in einer gefallenen Welt nur an einem Ort gefunden werden, bei Christus. Und deshalb, weil da Jesus bereit war, alles dran zu gehen, um meinetwillen, hat er doch jetzt auch das Recht von mir, alles zu fordern. Matthäus 16, 24. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Verlieren, Leben verlieren, um meinetwillen. Das heißt, das Leben loslassen und ihn herrschen lassen. Das heißt ja nicht unbedingt zu sterben, den Märtyrer so zu sterben. Das kann ja auch sein, aber das ist doch nicht das Primäre. Es kann viele Gesichter haben. Und bis hier zur Selbstverleugnung haben wir doch jede Menge Gelegenheit. Tag für Tag haben wir Gelegenheit dafür. In unseren Beziehungen, in der Familie. Gelegenheiten genügend zur Selbstverleugnung. Und jede Selbstverleugnung, die wir praktizieren, in diesem echten Sinne, nicht, dass wir unser Ego wieder hier etwas praktiziert, das ist nicht hilfreich. Das führt zum Magengeschwüren. Das meine ich nicht mit Selbstverleugnung, sondern Selbstverleugnung im Sinn für Christus in mir lebt und ich möchte ihn leben lassen. Und ich stelle mich zurück und nehme mich nicht so wichtig. Das ist eine Sache, die sehr fröhlich ist, die sehr viel Freude machen kann. Denn da werde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wisst ihr, die einzige Möglichkeit, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, ist Selbstverleugnung. Abtreten vom Thron, immer wieder abtreten. Und jedes Mal, wo ich das praktiziere, werde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist, der lässt mich, der gibt mir immer einen Vortritt. Ja? Der lässt mich regieren. Der wartet darauf, dass ich runtergehe und dann übernimmt er die Kontrolle. Und das wird in meinem Leben nur Frucht bringen. Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Unser Selbstleben preisgeben um Christi willen, um das wahre Leben zu gewinnen. Mein Schwiegervater, der hatte immer gesagt, ich habe den schönsten Vornamen, den es gibt. Könnt ihr euch vorstellen, wie der hieß? also ihr werdet den nicht so schön finden, aber er war ja gläubig und er hieß Erich. Er sagt immer, er groß geschrieben, ich klein geschrieben. Das achtarmige Monster. Dieses Monster, wie wir sehen, hat da solche Saugnäpfe, ja, an seinen Armen dran. Diese ganzen weniger schönen Eigenschaften hier, das entspräche jetzt diesen Saugnäpfen. Ja. Das ist so ein nicht sehr angenehmer Katalog. Ihr habt den ja auch. Sturheit, Stolz, Neid, Streitsucht, Lieblosigkeit und. Das alles, das sind die Saugnäpfe. Ja, was sollen wir denn jetzt machen mit diesem Monster? Es leuchtet ja schon ein, dass dem Menschen, der von einem solchen Monster umklammert ist, wenig nützen würde, den einen oder anderen Saugnapf unschädlich zu machen. Selbst wenn es gelingen würde, mit Hilfe von Charaktertraining oder Psychotherapie, das eine oder andere mal das abzumildern. Man würde es sowieso nicht schaffen, aber selbst wenn man es schaffen würde, dann hätte uns das Monster ja immer noch im Griff. Es muss doch etwas Grundsätzliches passieren. Ja, man könnte auf die Idee kommen, ich müsste vielleicht diesem Monster einen Arm abhauen. Ja, meine Gewohnheiten. Also, bisher habe ich immer darauf bestanden, dass die Dinge nach bestimmten Muster ablaufen müssen. Aber meine Gewohnheiten, ich will da nicht drin gestört werden, oder? Man kann ja sehr abhängig sein von seinen Gewohnheiten. Aber jetzt entscheide ich mich, jetzt bin ich bereit, meine Gewohnheiten preiszugeben, dem Herrn zu übergeben. Jetzt nehme ich mal alles so, wie es kommt. Wenn wir Besuch haben, dann läuft mein Leben eben mal nicht mehr so ab wie sonst. Dann läuft manches anders ab. Okay, dann habe ich es doch, oder? Na, was habe ich dann erreicht? Gar nichts habe ich erreicht. Denn in dem Moment, wo ich dem Viech den Arm abgehauen habe, wächst er schon wieder nach. Das wisst ihr ja, dass diese Tiere da, dass denen die Arme nachwachsen. Also das ist nicht hilfreich. Das hält mich immer noch umklammert. Es gibt nur eine Lösung, eine wirkliche Lösung, und die besteht darin, das Viech muss ans Kreuz. Ja, das muss ans Kreuz getötet werden. Und das ist das, was die Bibel uns hierzu sagt. Wir sollen das Fleisch kreuzigen samt den Lüsten und Begierden. Kreuzigen. Kreuzigen heißt, dass ich es dahin bringe, wo es ja hingehört. Denn ans Kreuz ist der alte Mensch gekommen, der ist am Kreuz gestorben. Und das, was er mir hinterlassen hat, das Fleisch, gehört auch dorthin. Aber dazu muss ich mich entscheiden. Immer wieder entscheiden. Leider bleibt mir das Fleisch anhaften bis zu meinem letzten Atemzug. Und darum muss ich mich immer wieder neu entscheiden dazu, dass ich sage, nein, das gehört nicht hierher, nicht zu mir, das gehört zum alten Menschen. Ans Kreuz, weg damit. Samuel Rutherford, ein schottischer Prediger aus dem 17. Jahrhundert, der hat es sehr deutlich formuliert. Allerdings muss ich sagen, man wird heute so etwas kaum noch lesen in heutigen Büchern. Denn wir haben ein humanistisch geprägtes Zeitalter, sehr stark, humanistische Psychologie hat uns sehr stark geprägt. Und da wird das Ego groß gemacht und verherrlicht. Ja. Der Mensch wird vergöttlicht, regelrecht, das ist Humanismus. Nein, aber das klingt in unseren vom Zeitgeist geprägten Ohren vielleicht schon anstößig, was dieser Mann hier geschrieben hat. Aber das ist das einzig Richtige. Er hat Folgendes geschrieben. Aber wehe, dieses Götzenbild, dieses ehebrecherische Geschöpf Ich ist der meisterhafte Abgott, vor dem wir uns alle verneigen. Was ließ Eva eilig und will ich nach der verbotenen Frucht greifen, wenn nicht dieses verderbte Ich? Was trieb den Brudermörder dazu, Abel totzuschlagen? Dieses ungezähmte Ich. Jedermann beschuldigt den Teufel wegen seiner Sünden, aber der große Teufel, der Hausteufel, der im Busen eines jeden Menschen sich nährt und ruht, das ist dieser Götze, der alles tötet, das Ich. Oh, selig sind die, die sich selbst verleugnen können und Jesum Christum in ihrem Innern Raum geben. Oh, du süßes Wort, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, der Mann hat es verstanden. Die Antwort auf unsere Lebensprobleme ist sehr einfach. Ein Längsbalken und ein Querbalken. Man spricht ja heute viel von Selbstbehauptung, Selbstbestätigung, Selbstbestimmung, Selbstannahme, Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstverwirklichung. Nicht, dass jedes Wort, das mit Selbst beginnt, schlecht wäre. Durchaus nicht. Es gibt auch gute Selbstwörter. Zum Beispiel Selbstdisziplin, Selbsthingabe oder Selbstverleugnung. Aber davon spricht man nicht, dass diese Wörter könnten geradezu zu Unwörtern des Jahres erklärt werden. Ja? Vor allem das Wort Selbstverleugnung ist für viele Christen sogar ein rotes Tuch. Und sobald man davon spricht, hebt sich ein Mann der Zeigefinger. Ja, muss man aufpassen, kann man krank werden. Wisst ihr, Paulus hat darüber Tränen vergossen, dass es unter Christen so viele Feinde des Kreuzes gibt. Feinde des Kreuzes, sagt er. Deren Gott der Bauch, deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. So hat er sie genannt. Feinde des Kreuzes. Oh, würde Paulus heute leben, der könnte nicht mehr aufhören zu weinen über das, was er heute sehen könnte in der christlichen Landschaft. Diese Feinde des Kreuzes, wie er sie beschreibt, die haben heute den größten Zulauf unter sogenannten Christen. Die haben Bücher in Millionenauflage, die haben ihre eigenen Satelliten, mit denen sie ihre Programme in die Welt schicken und so weiter. Die sind hoch geehrt in der Welt, auch in der Welt, ja. Lasst uns nicht Feinde des Kreuzes sein, lasst uns begreifen, dass das Kreuz der eigentliche Baum des Lebens ist. Machen wir eine Pause.